Deutschlandfunk. Der Tag.
Neue Woche und wir setzen unsere Sommerserie hier fort. Wir kümmern uns seit dem vergangenen Montag um die vergessenen Nachrichten. Eine von ihnen ist auch die Abschaffung von Lernmittelfreiheit. Das war vor kurzem ein kleiner Teilaspekt bei den Kollegen von Extra 3 mit Christian Ehring. Eine Sendung, in der es um Gerechtigkeit ging und in der ganz gut erklärt wurde, was Lernmittelfreiheit eigentlich ist.
Was ist Lernmittelfreiheit? Das, womit die meisten von uns aufgewachsen sind, dass Schulbücher für alle Schülerinnen und Schüler umsonst ausgegeben wurden. Das hat sich geändert. Nur noch wenige Bundesländer geben alle Bücher gratis an die Schülerinnen und Schüler. Die meisten verlangen von den Eltern ein zusätzliches Büchergeld. Einige Bundesländer haben die Lernmittelfreiheit ganz abgeschafft, was bedeuten kann, dass das Geld für Schulbücher sich auf bis zu 1.500 Euro bis zum Abitur summieren kann. Und wahrscheinlich sagen jetzt viele Bildungspolitiker, ist ja nicht schlimm, trifft ja nicht die armen Kinder, denn die machen ja eh selten Abitur.
Ja, klar, der sarkastische Abgang am Ende darf natürlich nicht fehlen, ist schließlich eine Satire-Sendung, ne? Trotzdem, da steckt eben auch etwas Wahrheit drin. Denn Armut und die Chancen auf Bildung hängen oft zusammen. Ich habe nochmal nachgezählt. Von 16 Bundesländern haben nur noch 5 komplette Lernmittelfreiheit, 7 eine eingeschränkte, also da müssen sich die Eltern beteiligen. Und in 4 Bundesländern gibt es gar keine Lernmittelfreiheit mehr. Dafür, dass das so ein großes sozialpolitisches Thema ist, fliegt's unter dem Radar. Wir gucken heute genauer hin. Mein Name ist Sonja Meschkat. Hallo. Ja, im Moment genießen zwar fast alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland die Sommerferien, aber bei vielen Eltern ist dieser Genuss dann vielleicht auch etwas eingeschränkt. Jetzt nicht unbedingt, weil die Kinder zu Hause rummöppern oder so, sondern weil die Eltern dann auch mit großer Sorge auf das kommende Schuljahr blicken und auf die Kosten, die damit eben auch verbunden sind. Also Ranzen, Stifte, Papier, Kopiergeld, Klassenfahrten und in vielen Fällen eben auch Schulbücher. Ja, jetzt könnte man denken, Moment mal, Schulbücher, Lernmittelfreiheit gilt doch eigentlich bei uns. Das heißt, diese Schulbücher müsste man sich doch eigentlich ausleihen können. So, und da sind wir schon mittendrin im Thema und gucken uns das jetzt nochmal an, zusammen mit meinem Kollegen Armin Himmelrath. Der weiß besser Bescheid über die Lernmittelfreiheit, ist Bildungsjournalist. Armin, erstmal die Grundsatzfrage. Sind Schulbücher und andere Lernmittel in Deutschland für die Kinder kostenlos?
Ja, das muss man so beantworten wie eigentlich alles, wenn es um Bildung geht in unserem föderalen Bildungssystem. Es kommt drauf an. Es kommt drauf an, in welchem Bundesland wir uns bewegen. Es kommt drauf an, über welche Dinge wir genau reden. Fangen wir mal mit der Definition an. Lernmittel, sind das die Schulbücher? Sind das nur die Schulbücher? Was ist zum Beispiel mit Atlanten, die selbst angeschafft werden müssen? Oder einem Taschenrechner? Der kann ja schnell mal 100 Euro kosten, wenn das so ein programmierbares Modell ist oder auch mehr. Muss dann auch angeschafft werden, weil der zum Beispiel in Klassenarbeiten verwendet wird, gehört aber nicht zu den Lernmitteln, ist also immer privat zu bezahlen. Von daher bin ich skeptisch, was Lernmittelfreiheit in Deutschland angeht. Auch wenn das in einigen Bundesländern, Bremen zum Beispiel oder Baden-Württemberg, in der Landesverfassung drinsteht und andere das durchaus politisch vor sich hertragen. Aber es ist natürlich schon so, dass Schule einfach Geld kostet. Und manche Länder machen dann eben auch noch Geld, indem sie Bücher zum Beispiel verleihen, Schulbücher. Hamburg zum Beispiel nimmt für den Verleih der Schulbücher pro Familie oder pro Kind pro Schuljahr bis zu 100 Euro. Andere Bundesländer, Niedersachsen, haben 2004, 2005 die Lernmittelfreiheit aus dem Gesetz gestrichen. Da müssen Eltern die Bücher alle anschaffen. Dann gibt es natürlich so Börsen, wo man die untereinander tauschen kann oder gebrauchte Bücher kaufen. Aber das ist natürlich alles nur so ein Behelf. Und von daher würde ich sagen, tendenziell, wir reden viel über Lernmittelfreiheit in Deutschland, aber so richtig ausgebreitet, dass wir sie in wirklich jedem Bundesland hätten, das würde ich sagen, an diesem Punkt sind wir nicht.
Also ist auch noch von Bundesland zu Bundesland verschieden. Okay. Erklär uns nochmal, Armin, diese Idee von der Lernmittelfreiheit, wo kommt die denn eigentlich her?
Na, die erste Idee kam tatsächlich aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, 1848, als so im Zuge der Bürgerrechtsbewegungen auch der freie Zugang zur Bildung gefordert wurde. Und das ist natürlich einmal das Recht darauf, eine Schule besuchen zu können für jeden und jede. Aber es ist natürlich auch ein Zugang, der nicht zugestellt werden darf durch materielle Erfordernisse, die da sind. Also wenn ich erstmal Tausende von Euro bezahlen muss oder Tausende von Talern damals oder Hunderte, um irgendwo reinzukommen, dann ist natürlich kein freier Zugang gegeben. Und deshalb gab gab es wirklich eine Debatte darüber, was heißt Freiheit von Bildung oder freier Zugang zu Bildung. Und das gipfelte dann erstmals in der Weimarer Verfassung. Da steht dann drin, dass eben Unterricht und die Lehrmittel in den Volksschulen unentgeltlich sind und dass eben öffentliche Mittel bereitgestellt werden, um jedem, der den Bedarf hat, den Zugang zu den mittleren und höheren Schulen auch zu ermöglichen. Je nach Begabung und Neigung war die Einschränkung, aber grundsätzlich steht es da drin. Und dann ist das wieder so ein bisschen ausgefasert und Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre im Zuge der Bildungsexpansion, vor allem in der BRD, kam es dann eben wieder zu einer Verständigung, dass man sagte in den Bundesländern, ja, wir wollen das. Wir wollen dafür sorgen, dass die Lernmittelfreiheit wirklich flächendeckend in Anspruch genommen werden kann. Das allerdings ist dann im Laufe der Zeit wieder so ein bisschen ausgefranst. Ich hatte eben gesagt, Niedersachsen hat 2004 das zum Beispiel abgeschafft. Mhm. Andere Bundesländer haben Zuzahlungen eingeführt. Also von einer flächendeckenden Lernmittelfreiheit, wie gesagt, würde ich heute nicht mehr sprechen.
Es wird also von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt. Lass es uns mal konkret machen. Über welche Kosten reden wir denn da pro Schülerin?
Also das kann schon ein vierstelliger Bereich sein, der da erreicht wird, also deutlich über 1000 Euro, wenn man die gesamte Schulzeit nimmt. Und das ist natürlich auch relativ schnell zu verstehen, wenn man sich mal anschaut, vielleicht überschlägt, was so für ein Kind an Zuzahlungen im Laufe eines einzigen Schuljahrs nötig ist. Das summiert sich ja schon schnell mal auf 40, 50, 60 Euro zu Beginn des Schuljahrs. Dann müssen bestimmte Hefte geholt werden, vielleicht Klassenarbeitshefte, dann gibt's Arbeitshefte, dann gibt es vielleicht mal einen Ausflug oder Kopiergeld, was regelmäßig eingesammelt wird, 4-5 Euro im Monat. Alles das summiert sich auf, sodass man schnell auf 300-500 Euro kommen kann im Laufe eines Schuljahres pro Kind. Und wenn man jetzt nur die Bücher nimmt, tatsächlich nur die Schulbücher, dann sind es eben durchaus diese 1000 Euro oder etwas mehr im Laufe einer Schulkarriere. Aber wenn man alles andere noch mit reinrechnet, dann hat das tatsächlich einen deutlich höheren Wert, denn die ganzen Stifte, die ganzen Tintenpatronen, der Ranzen, der irgendwann gekauft werden muss, alles das sind letztlich auch Lernmittel und die zusammensummiert, dann sind wir sicherlich in einem eher mittleren bis hohen vierstelligen Euro-Bereich, wenn wir das auf die gesamte Schulkarriere uns anschauen.
Welche Auswirkungen hat das denn dann auf den Bildungsweg? Du hast ja gerade schon mal diese sozioökonomischen Umstände angesprochen. Also wir alle wissen, nicht jede Familie in Deutschland hat so viel Geld zur Verfügung. Es gibt diverse Alleinerziehende, die müssen das ja auch irgendwie stemmen können, theoretisch.
Ja, das eine ist natürlich erstmal der Fall, dass es auf jeden Fall so etwas wie laufende Kosten gibt. Selbst wenn wir von einer kompletten Lernmittelfreiheit wie zum Beispiel in Bremen ausgehen, gibt es natürlich weitere Kosten, die dazukommen, die mit dem Schulbesuch zusammenhängen, die durch den Schulbesuch ausgelöst werden. Und das ist erstmal ein Punkt, über den müssen wir reden. Wenn eine arme Familie, möglicherweise alleinerziehend, dann plötzlich hier mal 5 Euro und da mal 10 Euro bezahlen soll für irgendwelche Dinge, die Lehrerin oder der Lehrer für notwendig erachtet, dann kommen wir schnell in den Bereich, wo das schwierig wird, wenn man überlegt, dass zum Beispiel im Regelsatz, ich habe jetzt die genaue Summe nicht im Kopf, aber irgendwas so zwischen 3 und 4 Euro für Schulbuchmaterial pro Monat vorgesehen ist. Und das ist natürlich ein Witz, weil häufig ja schon die Kopierkosten, wenn dann Arbeitsblätter ausgeteilt werden, die werden
locker
häufig dann eben schon...
Ja. Bei 5 Euro oder so, ne?
Ja, genau. Also das geht eben ganz, ganz schnell. Und da muss man sich eben wirklich das sehr genau angucken. Und dann hat das natürlich auch sowas wie einen armutsverstärkenden Effekt, jedenfalls auf lange Sicht. Denn wer eben Schule erlebt als möglicherweise nicht besonders reicher Vater oder nicht besonders reiche Mutter, wird dann schnell sehen, jedes Schuljahr kostet mich ein Kind etwas und wird sich dann vielleicht für einen Bildungsweg entscheiden, der wegführt von der Schule. Und das kann dann dazu führen, dass eben so diese erwarteten Kosten und wirklich materiellen, finanziellen Kosten eines langen Schulbesuchs bis hin zum Abitur, dass denen so ja versucht wird, aus dem Weg zu gehen und man dann in eine Situation kommt, in der man sagt, ja komm Mensch, überleg dir doch, ob du nicht lieber eine Lehre machst, dann verdienst du dein eigenes Geld und dann sind wir eben nicht mehr in der Situation, dass wir statt Geld zu verdienen oder du als Kind Geld zu verdienen, dass du eben Geld kostest. Und das führt dann letztlich natürlich dazu, dass Kinder aus Armutsumgebung, aus einem ärmeren Umfeld, dass die eben deutlich weniger und deutlich seltener höher qualifizierende Bildungswege einschlagen. Wir sehen das ja auch an den Statistiken, wissen das alle. Irgendwo bei, ich weiß nicht genau, 21-23% rum liegt die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die eben aus Nicht-Akademiker-Haushalten es letztlich dann bis an die Uni schaffen. Und wenn wir eben die Kinder aus Akademikerhaushalten uns anschauen, dann ist diese Zahl bei deutlich über 70%. Also das sind natürlich Unterschiede, die nicht alleine auf das Geld und auf die Lernmittel und Lehrmittelfreiheit zurückzuführen sind, aber die damit sicherlich auch in Zusammenhang stehen.
Das ist jetzt ein Gedanke, der mir gerade kommt, Armin. Ich denke so, das kann ja eigentlich gar nicht im Interesse der Politik sein, ne? Dass das sich gegenseitig am Ende dann eben auch so bedingt. Warum rücken die Bundesländer denn peu ab von dieser Lernmittelfreiheit? Was steckt dahinter?
Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass einerseits Armut als Thema in der Gesellschaft lange Jahre nicht wirklich sichtbar war und dass dann eben hier fatalerweise dazu kommt, dass man sagt, Mensch, wenn ich hier so ein Zuschuss von 30, 40, 50 Euro erstmal ins Gesetz reinschreibe pro Schuljahr, Mensch, das ist doch tragbar. Das sind vielleicht 4-5 Euro im Monat pro Familie. Das muss doch machbar sein. Mhm. Und da ist natürlich auch der Widerstand nicht riesengroß, weil es ja eigentlich wirklich um relativ kleine Beträge geht, aber eben je nachdem, in welcher Situation ich bin, sind diese Beträge eben riesig und machen es wahnsinnig kompliziert. Und wir erleben das eigentlich immer wieder, dass in Zeiten von leeren Kassen Bildung und Bildungsthemen diejenigen sind, bei denen ganz, ganz schnell darüber diskutiert wird, ob man da nicht kürzen könne. Wir sehen das zum Beispiel gerade ganz aktuell bei den Beratungen über den Bundeshaushalt für dieses und nächstes Jahr, dass da zum Beispiel ein seit über 10 Jahren sehr erfolgreich laufendes Programm zur Sprachförderung in Kitas jetzt plötzlich gekürzt werden soll, gestrichen werden soll, auslaufen soll. Einfach weil man sagt, Mensch, da können wir ein bisschen was holen und das können doch die Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas einfach so noch miterledigen, diese Sprachförderung. Und das ist im Grunde das Denken, was wir häufig in der Politik erleben, wenn es um Bildung geht. Und dann ist eben der Gedankenschluss, dass man sagt, die Kassen sind leer, wir müssen was sparen, lass uns an die Bildung gehen, ist eben ein sehr naheliegender.
Jetzt ist das ja wirklich, also eigentlich, Armin, wir haben so viele Familien mit Kindern in Deutschland. Eigentlich müsste dieses Thema ja viel, viel mehr, viel, viel stärker diskutiert werden. Aber wie groß ist denn dieses Thema eigentlich in der aktuellen bildungspolitischen Diskussion? Wie viel Raum nimmt das da ein?
Ja, das ist so ein wiederkehrendes Thema. Immer dann, wenn wir über zum Beispiel PISA-Ergebnisse alle 3 Jahre berichten, dann spielt das schon eine Rolle, dass man eben darüber spricht, dass bestimmte sozioökonomische Verhältnisse zu Hause im Grunde dafür sorgen, dass man kaum noch sich an der Bildung beteiligen kann und keinen Zugang mehr hat. Und dann flaut das wieder ab. Und es gibt so Schätzungen, wir haben knappe 11 Millionen Schülerinnen und Schüler in der Bundesrepublik, dass so ein Viertel bis möglicherweise ein Drittel zumindest in prekären Verhältnissen leben. Also eigentlich sollte das Thema riesengroß sein, ist es dann aber nicht kontinuierlich. Im Moment habe ich den Eindruck, ändert sich das so ein bisschen. Es gibt den Hashtag Ich bin armutsbetroffen in den Social-Media-Kanälen. Mhm. Und da wird ja das Thema Armut sehr offensiv auch von Betroffenen nach vorne getragen. Und da gehört eben Bildungsbenachteiligung und in diesem Fall eben Benachteiligung auch wirklich auf harter finanzieller Ebene bei der Lehrmittelbeschaffung gehört mit dazu. Von daher, mein Eindruck ist, im Moment kommt es etwas nach vorne und wird etwas deutlicher wahrgenommen.
Armin, dann danke ich dir sehr fürs Erklären zu diesem ja dann doch am Ende auch wieder komplexen Thema. Dankeschön.
Sehr gerne.
Das zur Einordnung, um die Hintergründe zu verstehen und um eben auch zu begreifen, wo Lernmittelfreiheit vielleicht Chancen verhindert. Welche Rolle spielt die denn auf der anderen Seite, so nenne ich sie jetzt mal, damit meine ich die LehrerInnen an den Schulen. Mit einem Lehrer konnte ich sprechen, mit Bob Blume, der ist nicht nur Lehrer, der schreibt auch Schulbücher, er bloggt und ist Bildungsinfluencer, sehr aktiv auf Twitter auch. Da findet ihr ihn unter Netzlehrer. Wir haben an dem Punkt angesetzt, wo es interessant wird, denn Bob unterrichtet in einem Bundesland, wo es noch Lernmittelfreiheit gibt, nämlich in Baden-Württemberg. Und genau da setzt unser Gespräch an. Das heißt, du kannst deinen Unterricht in einem Bundesland machen, wo noch die komplette Lernmittelfreiheit herrscht, so nenne ich das jetzt mal. Was heißt das denn für dich oder welche Vorteile bringt das für dich, für deine Schüler, für deinen Unterricht?
Naja, zunächst muss man sagen, ich glaube, komplette Lernmittelfreiheit ist auch ein bisschen irreleitend, denn es ist beispielsweise so, dass wenn ich in Deutsch eine Lektüre lesen möchte, wie es ja immer so unschön heißt, dann ist es so, dass der Schulträger davon in Anführungsstrichen nur ein bisschen mehr als die Hälfte bezahlt. Das heißt, da müssen die Eltern dann schon auch Zuschüsse leisten. Lernmittelfreiheit so bedeutet aber, dass die Schülerinnen und Schüler alles, was an Schulbüchern von der Schule aus zur Verfügung gestellt wird, eben kostenfrei bekommt. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise in Englisch oder in Geografie oder in Deutsch ein Grundlagenwerk, nenne ich es jetzt mal, also ein typisches Schulbuch, dann bekommen die Schülerinnen und Schüler das zur Verfügung gestellt.
Das ist das, was man sich dann eben ausleiht und am Ende des Schuljahres oder so gibt man es wieder zurück.
Genau, deshalb ist in den Schulbüchern auch meistens so ein Bepper. Mhm. Da schreibt man dann quasi den Namen und die Klasse hin, damit genau richtig, damit diejenigen, die das dann auch in der Ausleihe machen, dann auch wissen, ob sie es wiederbekommen haben. Ein schlechtes Zeichen ist natürlich immer, wie jetzt vor ein paar Monaten mal durch die Presse ging, wenn ein Schüler seine eigene Mutter noch dort im Schulbuch entdeckt. Das heißt dann, dass das Budget eben nicht für Schulbücher ausgegeben wurde. Aber Scherz beiseite, ganz grundsätzlich funktioniert es dann eben so, dass man die Lernmittel zur Verfügung gestellt bekommt.
Würdest du denn sagen, man müsste eigentlich, auch wenn wir jetzt nochmal bedenken, dass es eben insgesamt 4 Bundesländer gibt, in denen es gar keine Lernmittelfreiheit mehr gibt, dass man eigentlich auch diese Definition davon, was eigentlich unter Lernmittel fällt, dass man die vielleicht mal ändern müsste? Also was ist mit Stiften, was ist mit Radiergummis, was ist mit Taschenrechnern zum Beispiel? War eben gerade auch schon mal Thema beim Gespräch mit Armin.
Ja, alles, was gerade aufgezählt wurde, fällt natürlich darunter. Da müsste man in der Tat die Definition verändern. Und da sprechen wir noch nicht von Extra-Projekten oder gar von Klassenfahrten, Ausflügen. Und vor allen Dingen sprechen wir natürlich auch noch nicht von der Digitalisierung, die ja im Grunde genommen auch teilweise über Eltern abgedeckt werden muss, wenn das Ganze nicht komplett über den Schulträger getragen wird. Also ja, man müsste eine Definition ändern, aber wir müssen vor allen Dingen im Hinterkopf haben, dass ja selbst wenn man die Definition so eng nimmt, das jetzt schon abgeschafft wurde. Und ich tue mich manchmal etwas schwer mit dem Begriff, aber ich würde schon auch sagen, dass das skandalös ist. Denn das läuft komplett zuwider der Behauptung, die ja in den Bildungsplänen steht, dass man nämlich Chancengleichheit gewährleisten möchte.
Genau, diese Chancengleichheit, das ist ein guter Punkt, weil ich mich gefragt habe, gut, jetzt wissen wir, ne, du bist in einem Bundesland, da ist es eigentlich noch ganz okay von der Grundlage her, aber wie wird denn das Thema eigentlich generell diskutiert innerhalb der Lehrerschaft? Ist das ein Thema? Ich gehe davon auch aus, du bist auch mit anderen Lehrern vernetzt, die halt jetzt nicht in Baden-Württemberg Unterricht machen.
Ja, wenn ich ganz ehrlich sein soll, also dieses Thema, das haben wir immer mal wieder in der Diskussion, wenn es darum geht, dass wieder was gekürzt werden soll. Also das kriege ich schon auch aus meinem eigenen Alltag mit. Aber ganz ehrlich gesagt, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Also ich musste das nachrecherchieren, als ich diese Anfrage bekommen habe, weil ich ehrlich gesagt gedacht habe, dass das ein schlechter Scherz ist. Ich bin sehr froh, dass das Thema jetzt in verschiedenen Medien nochmal aufgenommen wurde. Aber das wurde aus meiner Sicht deshalb nicht diskutiert, weil das nicht an die große Glocke gehangen wurde. Und das sollte auf jeden Fall jetzt nachgeholt werden.
Ja, wir versuchen es auf jeden Fall an dieser Stelle. Kannst du denn vielleicht nochmal schildern, oder weiß nicht, vielleicht kannst du ein Szenario entwerfen, vielleicht weißt du es auch konkret, aber diese Abschaffung der Lernmittelfreiheit, wie könnte oder wie wirkt sich das dann konkret auf den Unterricht aus? Hat das Effekte?
Naja, im Grunde genommen ist es, glaube ich, hat es zwei verschiedene Ebenen, vielleicht auch noch mehr. Aber die eine Ebene ist, ich kann mir kaum vorstellen, dass eine Schule es zulassen würde, dass ein Kind eben kein Schulbuch hat. Das würde man dann anders regeln quasi, vielleicht über den Förderverein oder wie auch immer. Das würde aber quasi bedeuten, aus meiner Sicht, dass derjenige, der sozusagen sich das nicht leisten kann, auch eine Stigmatisierung erfährt. Und das ist natürlich gerade für junge Menschen, die sowieso schon wissen, dass sie nicht mit dem, ich sag jetzt mal, neuesten iPad in die Schule kommen, mit dem sie mitschreiben, deren Eltern sagen, du pass mal auf, du schreibst jetzt bitte den letzten Block noch zu Ende voll. Wir können hier nicht das immer weiterkaufen. Also das heißt, das ist aus meiner Sicht auch ein Problem des sozialen Drucks, der erstens auf die Schülerinnen und Schüler übertragen wird, die dann darunter zu leiden haben. Und zweitens wird das Ganze zu einem individuellen Problem der Schule gemacht. Weil nur weil etwas, ich sage jetzt mal, politisch abgeschafft wird, bedeutet das ja nicht, dass sich das Problem dann von selbst aus auflöst. Ja, das heißt, die Schulen haben dann damit auch zu schaffen. Und das bedeutet beispielsweise auch wieder mal eine Mehrarbeit für Lehrerinnen und Lehrer. Denn man muss ja das Geld eintreiben und so. Jetzt kann man sagen, na gut, so lange wird das nicht dauern. Ja, das sollte man nicht unterschätzen. Das ist auch Zeit, die wieder vom Unterrichten weggeht.
Naja, ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, man macht sich vielleicht als Lehrerin oder Lehrer auch bei den Eltern nicht besonders beliebt, wenn man dann eben schon wieder Geld für Unterrichtsmaterialien eintreiben oder einsammeln muss.
Genau, das ist das, was ich gerade so ein bisschen angedeutet habe. Die Verantwortung dafür, wie Kinder im besten Fall mit gleichen Chancen lernen, wird sozusagen individualisiert. Man muss ja dazu sagen, selbst wenn Lernmittelfreiheit gegeben ist, heißt das ja auch nicht, dass die Chancengleichheit plötzlich gegeben ist. Aber die Schule ist, das hat beispielsweise auch der Soziologe Aladin El-Mafalani gesagt, der Ort, wo Chancengleichheit zumindest am ehesten hergestellt werden kann. Und so wird sie natürlich nach und nach abgebaut. Und das kann ja nicht in unserem Interesse sein.
Würdest du so weit gehen zu sagen, dass diese Abschaffung dann auch eben ein Zeichen dafür ist oder dass es die Chancen auf Bildung ungleich größer verteilt? Also ist es eine Bildungshürde dann am Ende?
Ich würde nicht nur von einer Bildungshürde sprechen, sondern ich würde sagen, das ist eine Bildungskluft, mit der wir es zu tun haben. Denn Chancenungleichheit bedeutet ja im Grunde genommen, dass die Startvoraussetzungen schon sehr, sehr unterschiedlich sind. Und man muss an Schulen quasi versuchen, diese Startvoraussetzungen nach und nach anzunähern. Und da ist natürlich, sind die Materialien, mit denen man arbeitet, ein Aspekt, ein wichtiger Aspekt. Und wenn um die jetzt, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, auch noch gekämpft werden muss, dann wird die Kluft natürlich größer von denjenigen, die alles haben, was sie zum Lernen brauchen, und denjenigen, die quasi wie so Bittsteller sich hinten anstellen müssen, ob denn jetzt möglicherweise das, was nochmal fürs Lernen ja zwangsläufig notwendig ist, ihnen auch gegeben wird.
Im Koalitionsvertrag, ich habe da extra nochmal nachgeguckt, da ist ja auch ein Punkt festgehalten worden, der sich bezieht auf die Lernmittelfreiheit. Da heißt es, ich zitiere das mal, die digitale Lernmittelfreiheit werden wir für bedürftige Schülerinnen und Schüler weiter fördern. Jetzt haben wir ja gerade in der Pandemie gesehen, wie wichtig das eben auch ist, dass man eben auf digitale Lern- und Lehrmittel Zugriff hat. Aber diese digitalen Endgeräte, die fallen doch erst recht nicht unter die Lernmittel. Mittelfreiheit, oder? Also wie viel Hoffnung setzt du da an die Politik?
Naja, dieses Werden fördern, da haben wir ja sozusagen in den letzten 2,5 Jahren, vor allen Dingen in den Zeiten des digitalen Fernunterrichts, der leider Gottes zu Recht ja Homeschooling hieß, deutlich gesehen, dass da nicht so viel gekommen ist. Also wir haben, ich sage jetzt mal, ein halbes Jahr konnten Schülerinnen und Schüler an verschiedenen Schulen davon profitieren, dass dann die Geräte, die 1,5 Jahre vorher bestellt worden sind, irgendwann kamen. Aber ich kann mich noch sehr gut an Geschichten erinnern von Schülerinnen und Schülern, die mit ihrem Smartphone vor irgendeinem offenen WLAN-Spot standen und versucht haben, ihre PDFs runterzuladen. Mhm. Ja? Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist Deutschland 2022. Und ich würde sagen, dass dieser Punkt, der gerade zitiert worden ist, im Grunde genommen ja ein Luxusproblem, wenn man so will. Das ist also, wenn jemand noch nicht mal ein Schulbuch hat, oder vielleicht verstehe ich das auch falsch, vielleicht gibt es andere Möglichkeiten, aber wenn die Lernmittelfreiheit abgeschafft ist, bedeutet das erstmal, dass jeder selbst dafür verantwortlich ist. Und nochmal, diese Hürden, das dann auch zu kaufen, zu bestellen, dafür zu sorgen, dass die Eltern das machen, das sind ja alles Dinge, die für Kinder, die vielleicht sowieso nicht die monetäre Unterstützung haben, das ist ja noch zusätzliche Arbeit. Das heißt, die Abschaffung der Lernmittelfreiheit konterkariert an dieser Stelle den Koalitionsvertrag natürlich fundamental.
Jetzt höre ich bei dir schon raus, dass dir dieses Thema Lernmittelfreiheit irgendwie auch ein Anliegen ist, ein wichtiges. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, diese Abschaffung ist eigentlich ein Ding, wo du sagen musst, das geht nicht. Das macht die Ungleichheit auf Bildung irgendwie auch noch ein bisschen größer. Stell dir vor, ich wäre Politikerin und du dürftest jetzt einen eindringlichen Appell an mich richten. Welcher wäre das?
Ganz grundsätzlich würde ich den politisch Verantwortlichen sagen, dass wir in Schule gerade ein Problem haben, nämlich dass der Anspruch, der an sie gestellt wird, nicht mit den Mitteln einhergeht, die der Schule zur Verfügung gestellt werden. Das ist auf den unterschiedlichsten Bereichen der Fall. Das ist bei der Digitalisierung der Fall, bei der Integration, bei der Inklusion. Man hat das Gefühl, dass die Ideen, die dann teilweise auch in Gesetze gegossen werden, sich sehr wunderbar anhören und sehr schön und teilweise, würde ich sagen, auch in eine Zukunft weisen, in der man gerne leben möchte. Aber dann passiert immer nichts. Also das heißt, das fängt damit an, dass man beispielsweise sagt, die Schulen bleiben offen, weil die Kinder so wichtig sind. Aber dieses, die Kinder sind so wichtig, wird eben nicht unterfüttert. Es wird nicht unterfüttert mit, und jetzt nehme ich unterschiedliche Beispiele, es wird nicht unterfüttert mit Luftfiltern, es wird nicht unterfüttert mit guten Konzepten und es wird eben nicht unterfüttert mit Lernmitteln, die im besten Fall natürlich auch so aktuell sein sollten, dass es nicht dieselben sind, die die Eltern vorher schon hatten. Also was würde ich sagen? Ich würde sagen, dass Bildung aus meiner Sicht die einzige Ressource ist, die Deutschland zur Verfügung hat und dass es nicht sein kann, dass wir ständig an allen Ecken und Enden davon etwas abschneiden.
Bob, dann danke ich dir sehr für diese ehrliche Einschätzung und auch für deine Zeit. Ich weiß von dir, du hast noch keine Ferien, aber sie kommen dann hoffentlich bald auch für dich. Und ich bedanke mich sehr fürs Gespräch hier im Podcast.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ein Thema, wo ich, nachdem wir jetzt gesprochen haben, schon wieder denke, könnte man auch locker eine Stunde drüber quatschen und hätte wahrscheinlich immer noch nicht alle Aspekte beleuchtet. Wir haben ja jetzt viel über die Bundesländer gesprochen, wo noch Lernmittelfreiheit herrscht und wo nicht. Jetzt möchte ich das nochmal ergänzen. Also Lernmittelfreiheit gibt es noch in, wie gerade gehört, Baden-Württemberg, in Hessen, Thüringen, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Eine eingeschränkte Lernmittelfreiheit, so heißt das dann, gibt es in Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Und gar keine Lernmittelfreiheit gibt es mehr in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Das war der Tag mit der Sommerserie für heute, den 25. Juli. Morgen geht's weiter mit der Serie und mit mir. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Tschüss!